Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/Lohnfrage.
Jeder fängt mal groß an. EY ist Marktführer im Bereich Steuern und auf der Suche nach Talenten wie dir. Das bedeutet für dich eine der besten Karrierechancen. Du berätst die spannendsten internationalen und nationalen MandantInnen, prägst aktiv deren Geschäftsstrategien und das alles in flexibler Arbeitsgestaltung mit den neuesten Technologien. Bist du bereit, über dich hinauszuwachsen? Dann schau auf jobsgermany.ey.com vorbei und werde Teil des Teams.
Hallo und herzlich willkommen an der Steuerbar. Heute nehmen wir euch mit und blicken gemeinsam hinter die Kulissen einer Kanzleiübernahme, die Alternative zur klassischen Neugründung. Ja, und das Thema beleuchte ich natürlich nicht alleine, sondern gemeinsam mit Onur, zu dem ich jetzt auch kurz Hallo ins Studio sage. Hallo Onur.
Hallo Franzi.
Ja, unser Gast hat vor rund einem Jahr eine bestehende Kanzlei übernommen. Wir schauen gemeinsam zurück auf dieses erste Geschäftsjahr. Was lief überraschend gut? Was war vielleicht härter als gedacht? Wir wollen auch darüber sprechen, wie man überhaupt die passende Kanzlei finden kann und wie sich eine Übergangsphase mit der bisherigen Inhaberin oder dem Inhaber gut gestalten lässt. Und ja, wie sieht so ein Alltag nach der Unterschrift aus? Wie viel Tradition bleibt? Wie viel Digitalisierung muss vielleicht sein oder möchte man mit einbringen? Was macht ein älterer Mandantenstamm oder ein älteres Team mit den eigenen Plänen? Und was würde unser Gast heute anders machen? Das finde ich besonders spannend. Das wollen wir auch klären. Ja, wenn ihr selbst über eine Übernahme nachdenkt oder einfach wissen wollt, wie sich so ein Schritt wirklich anfühlt, dann bleibt unbedingt dran.
Dann kommen wir zum heutigen Gast. Viele von euch werden ihn bereits kennen. Er ist Gründer und Digitalisierungsexperte in der Steuerbranche, bringt viel Erfahrung aus verschiedenen Rollen und Projekten mit, setzt sich stark für Nachwuchsförderung ein und ist auch sehr aktiv in der NWB-Akademie und gibt dort regelmäßig KI-Seminare. Er ist Host des Podcasts Ansteuern und bei Neuplaner ist er verantwortlich für Prozesse, Digitalisierung und Weiterentwicklung. Schön, dass du da bist, Melchior.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, richtig cool. Auf deinen anderen Podcast gehe ich nachher nochmal ein. Mich freut es auch sehr, dass wir jetzt zum zweiten Mal zusammen, glaube ich, aufnehmen. Ne? Ich meine, wir haben schon mal eine kurze Folge zusammen aufgenommen, falls du dich erinnerst, auf dem Forum.
Ja, genau. Wir saßen auf einem Event, bei dem ich mir, glaube ich, mal die Eindrücke von dem Eventtag schildern durfte.
Genau. Ja, ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Ja, wie schon angeteasert gerade oder wie auch im Vorgespräch schon erzählt, hast du eine Kanzlei gekauft. Das ist jetzt ein Jahr her. Wie war denn das erste Geschäftsjahr?
Es gibt so ganz viele Ebenen, in wie man das bewerten könnte. Aber ich saß tatsächlich heute Morgen mit der, Juniorpartnerin zusammen, die auch noch da in der Kanzlei geblieben ist, anders als die Seniorin, die sie verkauft hat. Und habe ich O-Ton gesagt heute Morgen, von all den Dingen, die man sich am Anfang vorstellt, die bei so einer Übergabe und Nachfolge schiefgehen können, davon ist eigentlich gar nichts passiert. Und da mein Hauptmotto des ersten Jahres wirklich war, erstmal Stabilität bei Mitarbeitern, bei Mandanten und so weiter. Und weder die Mitarbeiter alle weggerannt sind, noch die Mandanten, muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden.
Cool, ja, das hört man gerne. Das hört sich sehr spannend an. Bevor wir so auf die Details schauen, was hat dich denn überhaupt motiviert, eine bestehende Kanzlei zu kaufen, anstatt neu zu gründen?
Ich habe vorher schon ein paar Mal gegründet, um es so zu sagen. Und ich finde Gründen wahnsinnig faszinierend und ich glaube, Leute aus meinem persönlichen Umfeld würden auch alle sagen, ich bin der geborene Gründer, ich bin sehr gut darin loszulaufen. Die Herausforderung ist dann irgendwann Dinge, nachdem sie dann laufen, einfach weiter beizubehalten. Das fällt mir sehr viel schwerer, als erstmal Bewegung in was reinzubekommen und das ist fürs Gründen erstmal ganz gut. Aber ich habe vor allen Dingen bei meinen bisherigen Gründungen gelernt, wie schwer es ist, sich so Stück für Stück rauszuarbeiten aus dem Tagesgeschäft, das erste Team aufzubauen. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals irgendwann einen ersten Mitarbeiter eingestellt habe, da steigen die Fixkosten von 500 Euro im Monat auf 4.000, 5.000 Euro im Monat und das erstmal zu bewältigen und andere Wachstumshürden, Schmerzen hat man dann bei 10 Mitarbeitern und nochmal bei 20 Mitarbeitern. Es gibt so richtige Phasen, die man immer wieder meistern muss. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe darauf geschaut und gesagt, so, das ist spannend. Diese Herausforderung habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt. Vielleicht überspringe ich sie einfach. Und ich möchte jetzt nicht sagen, ich setze mich ins gemachte Nest, aber ich gehe von vornherein, überspringe ein paar Wachstumshürden. Und man muss auch einmal dazu sagen, der Markt ist als junger Mensch, der gerne die nächsten Jahrzehnte da noch irgendwie in der Steuerberatung stattfindet, ist das schon auch sehr attraktiv, weil es halt mehr ältere Kanzleiinhaber gibt, die gerne ihre Kanzlei loswerden wollen. Das heißt, man hat eine gewisse Auswahl und die Preise von Kanzleien sind für die nachfolgende Generation schon attraktiver aufgrund von Angebot und Nachfrage.
Ja, verstehe. Ja, hat auf jeden Fall einige Vorteile, höre ich so schon raus. Wenn erstmal diese Entscheidung gefallen ist, dass man eine Kanzlei kauft, dann stellt sich ja die Frage nach der passenden. Wie hast du die denn gefunden? Nach welchen Kriterien hast du gesucht? Und ja, wie bist du überhaupt vorgegangen?
Also der intuitivste erste Ansatz, den ich gemacht habe, ist, es gibt einige Berater am Markt. Ich glaube, wenn man auf jeder Tex-Arena, Steuerberater-Expo und auf welchem Event auch immer, da stehen immer irgendwie so ein paar Kanzleivermittler rum. Mit denen habe ich das erste Mal erstmal irgendwie gesprochen und mir Exposés schicken lassen und dann auch in meinem Umfeld einfach mich umgehört. Und witzigerweise haben wir uns dann getroffen, das ist eine Steuerberaterin gewesen, die schon Jahre vorher in meinem vorherigen Job irgendwann mich mal angeschrieben hat und nach einer Kooperation gefragt hat. Also ich bin so diesen offiziellen über Recruiter und Agenturen gegangen, um am Ende dann gefühlt die ganze Welt gesucht zu haben und mir bestimmt 30, 40 Exposés angeschaut zu haben, um am Ende dann doch bei einem Kontakt zu landen, den ich schon seit 3, 4 Jahren hatte, in einem ganz anderen Kontext, aber wo man zumindest schon mal so eine persönliche Bindung hatte und das Gefühl hatte, dass man auf einer Wellenlänge liegt. Und die Kanzlei ist es denn geworden. Ja.
Ein paar Umwege gegangen, okay. Wie lange hat das gedauert, dieser komplette Prozess von der ersten Idee, was zu kaufen, bis dann zum Termin, wo du unterschrieben hast?
Ja, die Idee hatte ich schon relativ früh, weil ich habe vorher Contest, also ein Fintech-Unternehmen, mitgegründet und aufgebaut und das haben wir irgendwann verkauft und dann habe ich mich bei Contest quasi in die Babypause, also Elternzeit, einfach verabschiedet. Und ich hatte während der Elternzeit viel Zeit, mir Gedanken zu machen und da war dann, ist dieser Gedanke denn gereift, aber wirklich aktives, ich gehe raus und beschäftige mich mit der Idee zu, ich übernehme die Schlüssel im übertragenen Sinne, hat das ungefähr 8 bis 9 Monate gedauert. Ich muss ehrlicherweise sagen, jetzt, wenn man weiß, was man tut, ist das auch in 2, 3 Monaten möglich. Aber die meisten kaufen ja nicht Kanzleien wie am Fließband, sondern es ist ja eher eine Sache, die man nur 1, 2 Mal vielleicht im Leben macht. Und ja, 3/4 Jahr so insgesamt mit allen Dingen, die da so gemacht werden müssen in der Reise.
Okay, das matcht ungefähr mit dem, was ich mir so vorgestellt habe. Wie du schon sagst, das zieht ja einige Schritte nach sich, aber okay, das ist auf jeden Fall ein überschaubarer Zeitraum. Welche Frage ja immer für die Hörer spannend ist, aber auch für uns. Wie hast du das mit dem Kaufpreis bewertet? Wonach hast du das bewertet? Eher anhand von Zahlen oder von dem Zukunftspotenzial der Kanzlei?
Ja, also eine gewisse betriebswirtschaftliche Rentabilität ist zwingend notwendig, weil das Geld hatte ich nicht zufälligerweise gerade unterm Kopfkissen liegen, sondern es finanziert über einen Darlehen, natürlich einen Eigenkapitalanteil, aber dann auch viel Fremdkapital aufgenommen. Und muss man so zu sagen, es ist schon das Teuerste, was ich je in meinem Leben gekauft habe. Und natürlich muss die Kanzlei, das Tagesgeschäft, das auch irgendwie erwirtschaften, dass ich das bezahlen kann. Weil das ist mein Hauptjob, da bin ich jetzt in erster Linie tätig und deswegen, das ist das Mindestmaß, was erstmal rauskommen muss als Ergebnis. Aber als das, also bei allen Kanzleien, bei denen das gegeben war, und das war nicht bei allen gegeben, habe ich schon drauf geschaut, wo ist das, was ich mitbringen kann. Das ist Technologieverständnis, Prozessverständnis, auch in der Lage sein, Mitarbeiter und Mandanten akquirieren zu können. Also für mich als vertrieblich, zumindest wenn ich mich zwischen Steuerberatern stelle, eher als überdurchschnittlich bezeichnen. Das heißt, es gibt bestimmte Dinge, die kann ich mitbringen und andere kann ich nicht mitbringen. Und dann habe ich eine Kanzlei gesucht, wo ich wo ich den größten Mehrwert schaffen kann, dadurch, dass ich einfach mit reinkomme. Und das war schon auch ein wichtiger Hebel. Plus, und das muss man auch dazu sagen, es gibt schon auch viele Kanzleien, wo ich das Gefühl habe, dass gerade Technologie, Prozesse, Mitarbeiter zwar ein großer Hebel werden, wo ich aber das Gefühl habe, diese Kanzleien sind vor 20, 30 Jahren stehen geblieben. Und wenn heute jemand noch 100% papierbasiert arbeitet, dann unterstelle ich da eine gewisse Überzeugung und eine gewisse Resistenz für Innovation und Technologie. Das heißt, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass solche Kanzleien wirklich für die Zukunft bereit sind. Und ich hatte Sorge, wenn ich da jetzt mit Veränderungen anstoße, dass ich so vielen Leuten vor den Kopf stoße, dass die anschließend kündigen. Und ich will, also ich, wenn man so viel Geld in die Hand nimmt und eine Kanzlei kauft, möchte man ja nicht, dass ein halbes Jahr später die Mitarbeiter und Mandanten alle gehen, weil ihnen die neue Arbeitsweise nicht gefallen. Das heißt, eine gewisse Veränderungsflexibilität war mir da auch sehr wichtig. Deswegen betriebswirtschaftlich, dass ich einfach eine gute Ergänzung zu dem bestehenden System bin und dass eine gewisse Veränderungsbereitschaft, Motivation, Interesse da ist. Das waren die drei wichtigsten Dinge, auf die ich geschaut habe.
Ja, auch das etwas, was wir auch immer wieder hören oder was man auch so auf dem Forum ja immer mal hört, so wie unterschiedlich Kanzleien auch heutzutage noch aussehen. Kam dir das denn so unter, sage ich mal, dass da Kanzleien dazwischen waren, wo du gesagt hast, oh nee, das passt irgendwie gar nicht zu dem, wie ich eine Kanzlei mir vorstelle oder was ich einbringen möchte, diese Zukunftsorientierung. Wie oft war das der Fall, dass du gesagt hast, das ist wirklich noch, vielleicht ein antiquierteres Vorgehen?
Also, der ist unterschiedlich, ob es komplett fremde Kontakte waren, im Sinne von, ich höre mal rum und habe einen Kontakt von einem Kontakt von einem Kontakt, wo ich wirklich sagen müsste, da sind wahrscheinlich mindestens drei Viertel der Kanzleien kommen überhaupt nicht in Frage, aufgrund von den drei Kriterien.
Ah, ja. Okay.
Aber dadurch, dass ich, und auch wenn man so mit Beratern spricht, dann gibt man ja schon an, wonach man so sucht. Und auch wenn ich in meinem persönlichen Umfeld umgehört habe, ist das ja ein gewisser Filter. Das heißt, ich hatte schon die Berater als Filter und auch mein persönliches Umfeld als Filter. Wenn da jetzt ein, ich würde mal sagen, sehr Klischeebild geschrieben, so ein 70-jähriger cholerischer Patriarch, der seine Kanzlei so führt und alles auf Papier arbeitet aus Überzeugung, der ist im Zweifel gar nicht in meinem Umfeld gewesen, weil wir schon einfach uns nicht so viel zu sagen hätten. Das heißt, es gab schon einen Filter dadurch. Aber wenn ich davon losgelöst auf Kanzleien schaue, würde ich wirklich sagen, 80% der Kanzleien kämen nicht in Frage. Bei mir war die Quote Gott sei Dank durch diesen Filter nicht so schlecht.
HMD Software. Manchmal lohnt es sich, neue Wege zu gehen. Mit HMD Software wird der Wechsel leicht gemacht. Einfach, klar und ohne Umwege. So gewinnst du wertvolle Zeit für das Wesentliche. Entdecke, wie unkompliziert es sein kann, frischen Wind in deine Abläufe zu bringen. Hashtag sei mutig, denk neu. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach.
Nicht so hoch. Ja, cool. Danke erstmal für diesen ersten Überblick und welche Vorüberlegungen du auch hattest. Dann kommen wir jetzt mal zur Übergangsphase. Da gebe ich ab.
Dankeschön, Franzi. Du hast ja vorhin erzählt, dass die Seniorpartnerin nicht mehr da ist und nur noch die Juniorpartnerin. Magst du uns erzählen, wie die Übergangsphase lief? War es eher harmonisch oder gab es dort Reibungspunkte?
Ja, vielleicht dazu. Davor habe ich tatsächlich am meisten Angst, weil ich in so ein paar auch Unternehmer und Netzwerken war. Es ist ja eigentlich sehr typisch, dass man im Rahmen von einer Altersnachfolge irgendwann die Kanzleileitung oder nicht Kanzlei, generell Unternehmensleitung abgibt, in anderen Branchen auch. Und die größten Horrorgeschichten habe ich wirklich immer dann gehört, wenn ein Senior sich einfach nicht das Büro verlässt, sondern für immer da sitzt, hinten in der Ecke, manchmal rumschreit, sich nicht an nichts mehr anpasst, alles boykottiert und alles war schon immer so und darf sich nicht verändern. Und noch schlimmer ist das, wenn das in der Familie passiert, weil dann hat man unter Umständen Streit in der Familie und dann ist, also wirklich, davor hatte ich die größte Sorge, weil ich da die größten Horrorgeschichten vorher gehört habe und deswegen hatte ich davor meisten Respekt und an der Stelle riesengroßes Dankeschön für den Support von Hilde Noack, die das überhaupt gar nicht hatte. Das plaudere ich einfach mal aus. Ich wollte ihr eigentlich einen Beratungsvertrag für die ersten 12 Monate geben, dass sie einfach für Sparring da ist, dass sie mir einfach auch zur Seite steht für ein paar Dinge und rechts und links mal Hinweise gibt. Gar nicht, weil die aktiv irgendwie noch mitarbeiten soll, sondern weil ich sie als Beraterin irgendwie noch dabei haben wollte. Und die hat gesagt, nee, ich bin jetzt seit 45 Jahren Unternehmerin, ich fange doch hier nicht jetzt an, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben, und hat das mit den Worten vom Tisch gewischt, und wo ich dachte so, oh gut, naja, dann springe ich mal ins Wasser. Aber sie ist wirklich einfach trotzdem da. Also jetzt werden letztendlich macht sie genau das, nur dass ich sie nicht, dafür nicht bezahle, sondern weil sie sagt, ich will mein Lebenswerk ja jetzt nicht den Bach runtergehen sehen. Und die ist dann einfach da. Und es gibt natürlich so kleinere Punkte, wo sie immer sagt, ah, das ist jetzt deine Entscheidung, ich hätte das jetzt so gemacht. Und sowas gibt es schon auch. Aber was ich glaube, da extrem wichtig ist und wir uns auch beide auch immer regelmäßig dran erinnern, das darf nicht die persönliche Ebene betreffen. Es ist okay, dass was man, ich muss sagen, handwerklich in der Unternehmensführung, Mitarbeiterführung, Akquise, wie auch immer, anderer Meinung ist. Das darf aber nicht auf so einer persönlichen Ebene enden so. Und letztendlich, glaube ich, muss der Verkäufer oder in dem Fall die Verkäuferin auch fein damit sein, rauszugehen. Weil das ist das, was sie bei vielen Kanzleien auch gesehen haben. Die halten einfach zu, die wollen gar nicht gehen. Die wollen zwar verkaufen, keine Ahnung, die wollen das Geld auf dem Konto haben und die wollen auch nicht mehr den Stress haben, aber wirklich gehen wollen sie auch nicht, weil die Arbeit und ihr Job und ihre Kanzlei auch so sehr ihren Charakter und ihr eigenes Leben widerspiegeln, es gibt gar kein Leben ohne diese Kanzlei. Und das muss ich ehrlicherweise sagen, ist, glaube ich, schon auch eine große Gefahr in der Nachfolge. Was mir vorher auch in der Dimension nicht bewusst war, wo ich einfach ein bisschen Glück gehabt habe, dass das in dem Fall ganz gut war. Aber ja, sie ist in erster Linie, ich würde sie als Mentorin bezeichnen. Die ruft mich auch manchmal an und sagt so, ah, da gibt's so, fühl da mal oder hör da mal, sprich mal mit der Person. Und so manchmal so Hinweise, die man so instinktiv drin hat, wenn man seit 45 Jahre da arbeitet und die ich noch nicht drin habe, weil ich halt noch keine 45 Jahre da bin und diese Dinge, die so unausgesprochen zwischen den Zeilen stattfinden, die nehme ich halt nicht wahr, weil ich noch neu bin. So. Und da gibt sie mir manchmal Tipps. Aber ja, rein praktisch haben wir keinerlei Vertragsverhältnis.
Spannend auf jeden Fall. Ist sie denn täglich dort? Und wie ist deine Anwesenheit vor Ort?
Nein, also täglich auf gar keinen Fall. Die hat auch vorher schon viel gereist. Das war für mich auch ein Kriterium, was ich bei der Übernahme in der Kanzlei spannend fand. Weil sie sehr regelmäßig in der Welt unterwegs war, also in Australien, auf wochenlang, wo ich mir dachte, naja, wenn die das hinkriegt, die Kanzlei aus Australien zu führen, dann kriege ich das auch hin, ich bin dichter dran. Und das ist, aber ja, ich könnte das jetzt nicht sagen, sie ist immer mal auch da, dann aber auch nicht den ganzen Tag, sondern schaut sie mal eine Stunde, zwei Stunden rein und, keine Ahnung, kriegt einen Kaffee. Und es ist halt auch einfach so, dass viele Mandanten natürlich auch ihr Freundes, Bekannten, Familienumkreis ist und so, wie das in so einer typischen Kanzlei so ist. Deswegen lässt sich das nicht so hundertprozentig trennen. Ich keine Ahnung, 5 Stunden, 4 Stunden die Woche ist sie aktuell da.
Du hast ja vorhin erzählt, dass es Kanzleien gibt, die noch 100% Papier benutzen. Was waren denn die Themen in der Kanzlei, die du übernommen hast? War das bei dir auch so in der Kanzlei? Und wo hast du dann erst angepackt? Weil ich kann mir vorstellen, dann hast du zum Beispiel dort als ersten Moment, dass du den Drucker erst wegschmeißt oder so. Wie war es denn bei dir?
Ja, das war ungefähr auch meine Erwartungshaltung. Wir haben nichts im Bereich Digitalisierung gemacht. Also die ist schon auch, das ist schon auch eine digitale Kanzlei. Das war für mich so ein bisschen so eine Grundvoraussetzung, dass sie zumindest die Überzeugung hatten, dass das die sinnvolle Art und Weise ist zu arbeiten. Aber wir haben nichts im Bereich Digitalisierung und Automatisierung gemacht in den ersten 12 Monaten. Mhm. Und das habe ich mir definitiv am Anfang irgendwie anders vorgestellt. Mein vorheriger Job war sehr technologisch im Software entwickelt. Und das war auch das, was ich ja dachte, dass ich mit diesem Verständnis und mit dieser Ergänzung reinkomme und da jetzt großen Mehrwert schaffen kann. Und dann habe ich mir das angeschaut und erstmal gedacht, nee, eigentlich ist der erste Schritt erstmal Strukturierung und Vereinheitlichung. Und das erste größere Projekt war tatsächlich Einführung von einem Dienstleistungskatalog. Das heißt, wenn wir sagen, wir verkaufen Finanzbuchhaltung an unsere Mandanten, dass Finanzbuchhaltung bei jedem Mitarbeiter und bei jedem Mandanten auch das Gleiche ist. Überhaupt so eine Vereinheitlichung von, wie arbeiten wir eigentlich und was bieten wir eigentlich an und auch zu welchen Preisen und die Stundensätze vereinheitlichen. Das hat man zwar einheitlich pro Mandant, aber überhaupt nicht unter den Mandanten, so kanzleiweit. Und sehr viel dieser grundsätzlichen, wir definieren mal was, wir strukturieren mal was, das ist eher auf so Prozess- und organisatorischen Ebene, auch ehrlicherweise sich die Mandanten anzuschauen, zu sagen, gut, wir haben jetzt hier so viele Mandanten, für wen wollen wir eigentlich idealerweise arbeiten und für wen in Zukunft auch eher nicht mehr. Das waren alles eher so ich muss sagen, Strukturierungsthemen. Und ich hoffe, dass wir irgendwann, wenn wir damit fertig sind, irgendwann uns nochmal wieder mehr mit Technologie beschäftigen, weil das ja eigentlich meine Anfangshypothese war, dass ich da ganz viel Mehrwert schaffen kann. Und jetzt noch nichts gekommen gefühlt. Es war aber auch einfach noch nicht dran. Wenn ja, das wäre gefühlt ein Pflaster auf dem Beinbruch, wenn ich jetzt ein Tool eingefüllt hätte. Sondern ich fühlt sich so an, als wenn man erst die grundlegende Arbeit erledigen muss. Das klingt jetzt sehr martialisch. Der Kanzlei ging es letztes Jahr gut und geht dieses Jahr auch gut. Also sie hat keinen Knochenbruch, aber es ist erstmal diese Grundlagenarbeit. Und das war aus technologischer Sicht, ich habe einen Software-Background, schon fast eher enttäuschend, wie wenig es eigentlich um Technologie und Automatisierung geht. Gerade in einem Jahr, wo KI und E-Rechnung und so die bestimmten Themen sind, dass das so im Alltag noch nicht so richtig die große Rolle gespielt hat.
Im hektischen Kanzleialltag bleibt dir oft kaum Zeit, beim Steuerrecht wirklich auf dem Laufenden zu bleiben. Umso hilfreicher sind die Seminare von Haas. Neben mehr als 50 bestehenden Standorten kommen jetzt 5 neue hinzu. Darunter Siegen, Wiesbaden, Hanau, Fulda und Marburg, die dir fachlichen Austausch direkt vor Ort ermöglichen. Unter haas-sv.de/neueorte findest du alle Termine, Themen und die komplette Übersicht aller neuen Seminarorte in deiner Nähe.
Jetzt vielleicht eine spannende Frage, auch für die Mitarbeiter der Kanzlei. Wie viel Altes willst du denn befahren und wie viel Neues willst du mit reinbringen in der Zukunft? Was ist geplant?
Ja, also grundsätzlich, ich glaube, wenn eine Kanzlei 45 Jahre besteht, dann muss schon mehr richtig als falsch gemacht sein. Und ich glaube, das anzuerkennen ist extrem wichtig und gleichzeitig auch das zu verstehen, dass man im Zweifel noch nicht alles versteht. Ich glaube, ich habe ein paar Erfahrungen in meinem Leben schon gesammelt, was rein Unternehmertum betrifft. Aber man nimmt Dinge, die man nicht versteht und die man nicht kennt, im Zweifel halt nicht so wahr. Und ich habe diese ganze Historie so noch nicht. Und deswegen, das hatte ich auch eingangs ja gesagt, für mich war das erste Jahr wirklich erstmal Stabilität und Kennenlernen, um überhaupt zu verstehen, was ist eigentlich hier bewahrenswert und was nicht. Ich könnte auch reinmarschieren als Klugscheißer und sagen, ich weiß ganz genau, wie das jetzt zu funktionieren hat und da überall mal hinzugehen. Aber ich wüsste da ja noch nicht mal, wem ich da gerade jetzt in die Parade fahre und wem ich da jetzt gerade keine Ahnung, lang gehegte Träume, Projekte und so weiter kaputt mache. Und weil ich Sorge hatte, dass das in die Hose und nach hinten losgeht, habe ich versucht, mich zurückzuhalten. Ich habe ein Notizbuch, in dem ich alles, was ich mir gedacht habe, aufgeschrieben habe, damit ich es nicht vergesse. Aber ich wollte es noch nicht zu aggressiv reintragen. Und wir machen in diesem Jahr schon relativ viele Workshops, wo ich Hypothesen und Gedanken mit dem Team, mit den Mitarbeitern gemeinsam diskutiere. Weil die kennen die Historie, die kennen die Vorgeschichte. Und das ist schon so, dass ich da meine Ideen reinbringe, die auch manchmal wahrscheinlich eher ein bisschen radikaler sind, aber dass wir sie zusammen diskutieren. Und ich glaube, langfristig lebt eine Idee, ein Projekt, eine Maßnahme nur, wenn es halt von dem ganzen Team mitgetragen wird und nicht nur, wenn nur ich es mag. Das ist schon eine andere Art und Weise der Arbeit, als ich sie bisher vorher hatte. Vorher, also wenn ich gründe, dann laufe ich los mit meiner Idee und ich weiß, dass alle Leute, die die Idee gut finden, die würden sich auch als Mitarbeiter bewerben und die es halt doof finden, bewerben sich nie. Das heißt, ich habe diesen automatischen Filter. Dadurch, dass ich jetzt in ein fremdes System reingehe, bin ich viel zurückhaltender und vorsichtiger und fühle immer vor. Bisher war es noch kein Problem, aber natürlich will ich trotzdem auch die Organisation in gewisser Weise irgendwie in Bewegung bekommen. Und das ist bisher so das, wie ich drauf schaue. Deswegen, es gibt schon ein paar Sachen, die möchte ich erhalten. Diese Kanzlei ist unglaublich gastfreundschaftlich. Wenn man da reingeht, man wird bewirtet, wie man sonst nicht gewohnt ist. Es hat mich sehr beeindruckt. Das weiß ich zum Beispiel, dass ich das nicht gemacht hätte alleine, weil ich da, keine Ahnung, denke ich viel zu rational und sage so, wir treffen uns ja jetzt nicht zum Frühstück essen, sondern wir wollen Jahresabschluss besprechen. Wenn das aber die Kultur ist, die lange gelebt ist, und dann ist es in gewisser Weise der Service-Gedanke, der drin ist bei allen Mitarbeitern, das sind aber auch die Mandanten, die das erwarten. Das wäre von mir selbst nie gekommen. Ich beobachte aber, und das zeigt sich natürlich auch in vielen kleinen Gesten, das ist extrem wichtig. Und dann sollten wir das natürlich bewahren. Und auf der anderen Seite, jetzt wenn ich jetzt einen Dienstleistungskatalog und ich würde mal sagen, mehr die Systematisierung einer Kanzlei und das es ist gar nicht negativ gemeint, aber eine Kanzlei in gewisser Weise zu einer Produktionsstraße von Jahresabschlüssen, Steuererklärung, Buchhaltung zu machen, wirklich mit so einem effizienzgetriebenen Gedanken, das ist definitiv etwas, was ich mehr mit reinbringe. Bisher war es mehr so eine, wirklich so eine super individuelle Boutique. Und jetzt wird es schon auch eine hoffentlich immer mehr geölte Maschine, die einfach die Produkte, in Anführungszeichen, die wir verkaufen, einfach effizient produziert. Also Buchhaltung, Jahresabschlüsse und so weiter. Und ich glaube, das ist sehr viel Mindset und Wahrnehmungsfilter so. Aber ja, genau, das ist so. Ich bin da gerade sehr abwartend, deutlich abwartender, als man mich kennengelernt hat, bis vor einem Jahr ungefähr. Ich als Gründer in der Startup-Welt in Berlin war deutlich direkter und irgendwie auch aggressiver mit meinen Ideen als jetzt gerade. Jetzt gerade muss im Zweifel erstmal mein Buch herhalten als Filter, dass ich mir erstmal Sachen aufschreibe, bevor ich sie reinwerfe ins Team, weil ich da Sorge habe, dass ich zu viel Chaos anrichte.
Du hast ja gesagt, dass du dich verändert hast. Gibt es andere Learnings, die du dadurch mitgenommen hast, quasi, was du gelernt hast durch den Kauf der Kanzlei?
Ja, also ich sehe vor allen Dingen auch noch so Baustellen bei mir. Also ich sehe ja, was gut funktioniert. Und ich bekomme aber noch mit, wie viel wichtiger Abstimmung Kommunikation ist. Die rein fachliche Arbeit, die läuft, mit der habe ich ehrlicherweise auch nichts zu tun als Kanzleileitung, aber wie wichtig es ist, auch bei Ideen, die für mich vielleicht selbstverständlich sind, dass ich das nicht erwarten kann, dass es für andere genauso selbstverständlich ist. Und das braucht einfach Zeit. Das ist einmal aber auch die rationale Ebene, Dinge zu verstehen, und dann einmal auch einfach die emotionale Ebene, da jedem das mitzugeben und dass ich gewisse Ideen, Projekte, die ich umsetzen möchte, halt auch gefühlt schon sehr früh in die Wege leiten muss, einfach damit die Leute die Möglichkeit haben, sich darauf einzulassen. Ungeduld war schon immer eine große Schwäche in meinem Leben, aber die zeigt sich auch nochmal mehr, obwohl ich vielleicht geduldiger bin und zurückhaltender bin und so, ist das trotzdem immer noch Kommunikation und Dingen Zeit geben. Das ist definitiv auch eine Hausaufgabe, die, wo ich in diesem Jahr gemerkt habe, dass da kann es durchaus auch nochmal ein bisschen mehr gebrauchen von meiner Seite. Und ich glaube generell, ich komme irgendwie aus dem hippen, schnellen Startup Berlin. Ist schwer, sich selber so zu beurteilen, aber ich vermute, wenn mich Freunde treffen würden vor einem Jahr und jetzt, dann bin ich ein bisschen ruhiger. Vielleicht. Ist nicht mehr ganz so abgedrehtes Startup-Riesenvision, wir verändern in 3 Jahren die ganze Welt, sondern es hat ein bisschen mehr Substanz, ist aber dadurch auch gleichzeitig so ein bisschen langsamer geworden, meine Art.
Ja, das fand ich jetzt schon mal auf jeden Fall sehr spannend, was du alles erzählt hast. Und was mir vor allem gut gefallen hat, ist, wie du beschrieben hast, dass du dich selbst so zurücknimmst. Das fand ich jetzt sehr nett. Das ist auch etwas, was ich finde, was wir nicht in so vielen Gesprächen immer hören, aber dass es auch oft drum geht oder dass es eine wichtige Fähigkeit ist, die man mitbringen kann, ne? Wenn man in ein neues Team reingeht, nicht direkt alles verändern zu wollen, sondern erstmal zu schauen, was ist denn überhaupt so gut gelaufen in den letzten Jahren und warum sind die so erfolgreich, wie sie jetzt sind. Das fand ich echt cool zusammengefasst von dir.
Ich glaube, es ist extrem wichtig, das eigene Dasein, die eigene Wirkung auf so einer Metaebene von oben auch zu betrachten. Und auch wirklich rein, das ist gar nicht so philosophisch, das ist betriebswirtschaftlich das Dümmste, was man machen kann, ist irgendwie so einen siebenstelligen Betrag zu investieren, sich so hoch zu verschulden und anschließend so viel Chaos anzurichten, dass es auseinanderfällt und dann am Ende ganz viel für etwas bezahlt zu haben, was man aber nicht mehr hat. Und ich glaube, da ist definitiv Reflexion da notwendig und vor allem auch so ein bisschen Kenntnis der eigenen Stärken und Schwächen. Ich glaube, dieses regelmäßige Reflektieren ist da extrem wichtig, weil ich habe natürlich die ganzen Ideen, die habe ich trotzdem. Ich habe schon den ganzen Drang, das zu machen, aber mir hat ein Freund irgendwann mal gesagt, wenn dein Job nicht aufregend genug ist für dein eigenes Stimulanzbedürfnis, dann such dir halt einen aufregenderen Job. Dann geh halt klettern oder Fallschirmspringen oder sonst irgendwas, aber mach bitte deine Kollegen die wahnsinnig.
Was würdest du denn aber jemandem raten, das hatte ich ja auch im Intro angeteasert, was würdest du jemandem raten, der eine Kanzlei mit einem älteren Team oder auch einem älteren Mandantenstamm übernimmt? Gibt es da so ein paar Tipps, die du mitgeben möchtest?
Ja, das ist sowieso eine Konstellation. Ich glaube, ich habe in den in meinem Leben, also in den letzten 10 Jahren meines Lebens, habe ich noch nicht so oft gehört, dass ich jung bin wie in den letzten 12 Monaten. Weil ich natürlich in dem Kontext deutlich unterdurchschnittlich alt bin und in meinen vorherigen Umfeldern eher älter war. Und ich glaube, und das ist fast so ein gesellschaftlicher Eindruck, ich glaube, wir tun alle gut daran, dass wir das wertschätzen, was da ist. Das hat schon auch irgendwie einen Wert. Das heißt nicht, dass alles so bleiben muss, wie es ist, aber dass es gut ist, was jetzt schon heute da ist, das ist extrem wichtig. Und dass man sich dann auch in der Situation, wenn man ein Unternehmen, eine Kanzlei übernimmt, auch ganz genau überlegt, das hat auch ein Freund von mir gesagt, welcher Kampf es wert ist, gekämpft zu werden und was man einfach auch so lässt, wie es ist. Man muss nichts reparieren, was nicht kaputt ist. So, ich würde andere Dinge machen, ja, und wenn ich eine Kanzlei heute gründen würde, würde ich vielleicht viele Dinge anders machen, aber wenn etwas funktioniert, dann geht es nicht darum, dass ich mein Ego streichle, indem danach anschließend jeder alles genau so macht, wie ich es machen würde, sondern ich schaue darauf, warum wird irgendwas wie gemacht, und wenn das funktioniert, dann kann es auch gern morgen weiter funktionieren. Ich würde mir viel zu viel Aufgaben aufladen, indem ich versuchen würde, alles einfach nur so zu machen, wie ich es gerne haben wollen würde, ohne mir zu überlegen, warum wird das eigentlich gemacht. Und das irgendwie auch zu akzeptieren, dass Dinge manchmal auch einfach gut sind und sie sind trotzdem anders, als ich sie machen würde. Das ist halt einfach so. Und ich glaube, diese Wertschätzung von dem, was da ist, was Bestand hat, das ist, glaube ich, extrem wichtig, wenn man in bestehende Strukturen reingeht, weil sonst hängt man die ganzen Leute ab und dann steht man irgendwann alleine da. Und das wäre für eine Übernahme das Schlimmste, was passieren könnte.
Ja, gut zusammengefasst, auch dein Tipp, sich gut zu überlegen, welche Kämpfe man kämpft oder ausfechten möchte, ist, glaube ich, ein guter Rat fürs gesamte Leben. Wenn du jetzt heute aber nochmal übernehmen würdest, gibt es denn etwas, das du anders machen würdest? Du hast ja schon gesagt, es ist viel besser gelaufen, als du es dir vorher wahrscheinlich vorgestellt hast, aber
als ich befürchtet habe.
Ja, oder befürchtet hast, aber meistens gibt es ja trotzdem irgendwas, was man anders machen würde mit dem Wissen, was man heute hat. Ist das bei dir auch so?
Ja, also ich glaube, ich hätte vor dem Kauf, also klar, das Betriebswirtschaftliche ist wichtig und Technologie ist wichtig und so weiter. Ich glaube, ich hätte nächstes Mal vor dem Kauf auch noch mal mehr mich einfach mit dem ganzen Team auseinandergesetzt. Mhm. Das ist sehr untypisch, wenn man eine Kanzlei kauft, weil man spricht ja in erster Linie mit dem Verkäufer oder der Verkäuferin und nicht mit dem ganzen Team. Aber man muss sich mal überlegen, was kauft man eigentlich, wenn man eine Kanzlei kauft? Früher waren das vielleicht Mandantenstämme, weil es schwierig ist, Mandanten zu akquirieren. Heute kauft man in erster Linie ein Team, weil das knappste Gut ist in der Steuerberatung. Und eigentlich ist das absolute Wahnsinn, dass man sich alles Mögliche anschaut, die Buchhaltung und den Verkäufer oder Verkäuferin und auch Mandanten analysiert und sowas und viel zu wenig Zeit sich mit den Mitarbeitern beschäftigt. Und das würde ich in Zukunft, also für alle zukünftigen Käufe, die dann noch kommen, würde ich immer mit den Mitarbeitern vorher sprechen. Also idealerweise mit allen, weil letztendlich müssen die mit dir arbeiten können und nicht der Verkäufer oder die Verkäuferin. Stimmt. Der Fokus ist bei Käufen viel zu groß auf, wer verkauft denn da. Die Person ist vollkommen egal, die ist eh früher oder später irgendwie weg. Sondern wer wichtig ist, wer arbeitet da die nächsten 5, 10, 20 Jahre mit dir und könnt ihr eigentlich miteinander?
Ja, das hörst du gut.
Heutzutage würde ich sagen, ich würde wahrscheinlich, sorry für die Ausdrucksweise, beim größten Arschloch die Kanzlei kaufen, wenn das Team super ist. Und das hatte ich in der Deutlichkeit vorher nicht auf dem Schirm. Ich habe das dann irgendwann nach 3, 4 Monaten nachgezogen, dass ich gesagt habe, ich setze mich wirklich mal ausführlich mit jedem Mitarbeiter hin und versuche auch zu verstehen, warum sind die eigentlich hier, was finden die gut, was wünschen die sich eigentlich, was ist eigentlich deren Antrieb und wirklich einfach so ein Kennenlernen. Wir hatten keine Mitarbeitergespräche, wir hatten Kennenlerngespräche und die hätte ich beim nächsten Mal definitiv vor dem eigentlichen Kauf geführt, weil es ist eigentlich Wahnsinn. Ja. So einen Vertrag zu unterschreiben und es nicht vorher gemacht zu haben.
Ja, das stimmt. Danke für deine Ehrlichkeit und Offenheit auch an der Stelle. Aber ja, klar, das ist natürlich das höchste Gut eigentlich, was man an einer Kanzlei hat, ne? Die Mitarbeiter und wie sie mit einem dann auch zusammenarbeiten wollen und wie sympathisch man sich vielleicht auch ist, wie gut das matcht, wie man sagt, ne? Genau. Ja, cool.
Ja, weil man halt mit denen deutlich länger zu tun hat, als halt mit den Verkäufern. Das ist so, aber es ist auch bei, auch wenn man mit Beratern zu tun hat, man hört immer, nee, das ist ganz unüblich. Die Mitarbeiter, die erfahren das gar nicht, weil es könnte ja Nervosität auslösen in der Kanzlei. Mhm. Okay, man muss das ja nicht beim ersten Kennenlernen machen, aber bitte doch vorm Kauf so. Es ist, weil natürlich auch in jedem einzelnen Mitarbeiter ja auch irgendwelche Vorstellungen. Es gibt ja einen Grund, warum die jeden Morgen zur Arbeit gehen. Eben. Und das sollte man schon verstehen. Ja. Weil wenn man diesen Wunsch, diese Bedürfnis, dieser, gut, wenn es einfach Geld ist, aber meiner Erfahrung nach, die wenigsten Mitarbeiter gehen einfach und stehen morgens meistens nicht wegen dem Geld auf, sondern die treibt schon auch noch was anderes an. Und das muss man schon auch verstehen, weil dieses Bedürfnis nach Sinn, nach Erfüllung, nach Ruhe, nach was auch immer, das sollte man als zukünftiger Arbeitgeber ja genauso erfüllen. Und wenn man das nicht mehr erfüllt, dann hat die Kanzlei keine große Zukunft.
Ja, das stimmt. Ja, danke.
Ja, dann danke, Melchior. Dann haben wir jetzt einen spannenden Einblick rund um das Thema Kanzleikauf bekommen. Franzi, hast du noch irgendwelche Hinweise für unsere Hörer?
Ja, genau. Ich würde gerne nochmal auf den Podcast von Melchior hinweisen, der ja Ansteuern heißt, auch ein NWB-Podcast. Hört da gerne auch mal rein, falls das noch nicht geschehen ist. Die Folgen finde ich immer sehr kurzweilig und ich habe mal durch den Folgenkatalog geschaut. Es ging in letzter Zeit ja um Selbstständigkeit und Karriereplanung und ja, hört da gerne mal rein. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes, genauso wie die Webseite. Und da findet ihr dann alle Informationen.
Genau. Das war's mit unserer heutigen Folge. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr euch beim nächsten Mal auch wieder einschaltet, wenn es heißt, willkommen an der Steuerbar. Bis bald und bleibt neugierig.
Danke, ciao.
Ciao.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/Lohnfrage.
Jeder fängt mal groß an. EY ist Marktführer im Bereich Steuern und auf der Suche nach Talenten wie dir. Das bedeutet für dich eine der besten Karrierechancen. Du berätst die spannendsten internationalen und nationalen MandantInnen, prägst aktiv deren Geschäftsstrategien und das alles in flexibler Arbeitsgestaltung mit den neuesten Technologien. Bist du bereit, über dich hinauszuwachsen? Dann schau auf jobsgermany.ey.com vorbei und werde Teil des Teams.